Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
Die Hoffnung bezieht sich auf Dinge und Zustände, von denen man weiß, dass sie nicht vollständig in der eigenen Hand liegen. Wer hofft, schätzt einen Zustand so ein, dass man vielleicht etwas dafür tun kann. Aber das Gelingen liegt nicht allein in der eigenen und vielleicht nicht mal in der menschlichen Hand.
Uns fehlt das utopische Denken und ich glaube, dafür brauchen wir ein Gefühl von, Menschen sind eigentlich gute Menschen. Und wir haben ja immer das Gefühl, wir müssen Menschen davon abhalten, Böses zu tun. Davon abhalten, sich gegenseitig auf der Straße zu ermorden. Ich glaube, Menschen sind überhaupt gar nicht heiß drauf, sich gegenseitig die ganze Zeit zu ermorden.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundl, heute aber moderiert Dominik Erhardt diese Debatte. Er ist Redakteur beim Philosophiemagazin, mit dem Der zweite Gedanke immer wieder kooperiert. Jetzt hat das Philosophiemagazin sein 10-jähriges Bestehen in Deutschland gefeiert. Mit 4 Debatten zu den 4 wichtigsten Fragen in Immanuel Kants Philosophie der Aufklärung. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Um nicht mehr und nicht weniger ging es am 14. November im Berliner Ensemble. Uns interessiert die Frage der Hoffnung. Darüber hat Dominik Erhardt mit der Schriftstellerin Mito Sanyal und dem Philosophen Wolfram Eilenberger gesprochen. Podcastbühne frei für das Philosophiemagazin in Der zweite Gedanke.
Mito Sanyal ist Kulturwissenschaftlerin, Autorin und Publizistin. Sie legte unter anderem bereits Sachbücher zur Vulva und zum Verbrechen der Vergewaltigung vor. Zuletzt ist ihr Romandebüt Identity erschienen, das prompt auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises landete und mit dem Literaturpreis Ruhr sowie dem Ernst-Bloch-Preis 2021 ausgezeichnet wurde. Heißen Sie sie herzlich mit mir willkommen, Mito Sanyal. Ja, und langjährige Leserinnen und Leser des Magazins werden ihn kennen. Wolfram Eilenberger war von 2011 bis 2017 Chefredakteur des Philosophiemagazins. Er ist Philosoph, Autor, Publizist und Moderator. Und mit seinem Buch Zeit der Zauberer, das in über 20 Sprachen übersetzt wurde, ist ihm 2018 ein philosophischer Bestseller gelungen. Zuletzt ist von ihm erschienen das Ruhrgebiet, Versuch einer Liebeserklärung. Und heißen Sie auch ihn mit mir herzlich willkommen, Wolfram Eilenberger. Frau Sanyal, Herr Eilenberger, um die Hoffnung, um die soll es heute gehen. Jetzt kann man sich ja überlegen, wann hört man das erste Mal kulturgeschichtlich in der westlichen Kultur von der Hoffnung? Und da fällt uns wahrscheinlich zunächst die Büchse der Pandora ein. Wir erinnern uns nochmal, für die, die es nicht mehr ganz präsent haben, die Büchse der Pandora bzw. Pandora kommt im Prometheus-Mythos vor. Und Prometheus, der Titan, der den Menschen das Feuer bringt gegen den Willen des Göttervater Zeus. Und Zeus bestraft die Menschen und Prometheus, indem er Pandora auf die Erde schickt, die eigentlich mit einem Fass ausgestattet ist. Die Büchse ist eigentlich ein Übersetzungsfehler aus der Renaissance. Auf jeden Fall kommt Pandora auf die Erde mit diesem Behältnis und in diesem Behältnis finden sich alle Geißeln der Menschheit. Dann kommen diese Geißeln der Menschheit auf die Menschheit und ganz unten am Ende, da bleibt die Hoffnung zurück. Und jetzt würde ich Sie gerne fragen, was hat denn die Hoffnung mit all diesen Krankheiten, all diesen Übeln zu schaffen, Frau Sanyal?
Es ist ja erstmal immer wunderbar, dass irgendwie, wenn es schlimm wird, dann kommt es durch eine Frau. Also egal wie, es ist Pandora oder es ist Eva. Durch Eva ist halt irgendwie das Leiden und der Tod in die Welt gekommen. Also wenn wir irgendwie wirklich schlechte Nachrichten brauchen, dann schick mal eine Frau nach vorn. Was die Hoffnung damit zu tun hat, und das ist ja das total Spannende, dass alle immer dran gerätselt haben, warum ist die Hoffnung mit in dieser Büchse? Es gibt ja diese zwei Enden. Einmal, dass irgendwie sie dann die Büchse zumacht, bevor die Hoffnung rauskommen kann. Also wir kriegen die Hoffnung gar nicht erst. Und das andere ist halt, dass die Hoffnung die allerschlimmste dieser Plagen ist, weil solange wir hoffen, geben wir nicht auf, geben wir uns nicht damit zufrieden, wie es ist und irgendwie martern wir uns weiter. Ich hätte ja auch noch andere Interpretationen von Hoffnung, über die wir hoffentlich heute im Laufe des Abends noch reden werden.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Herr Eilenberger, Sie haben jetzt vorhin im Backstage schon gesagt, Sie hätten noch eine dritte Interpretation, die Sie gerne direkt loswerden wollten.
Ja, also zunächst einmal gibt es ja, glaube ich, eine eher gängige Interpretation und die betont den passivischen Charakter der Hoffnung, dass derjenige, der hofft, eben nicht handelt, sondern hofft. Und deswegen ist die Hoffnung ein Übel, weil sie den Menschen dazu bringt, dass er in einer Passivität verweilt. Das ist, glaube ich, auch die Deutung, die Nietzsche innerhalb dieser Pandora wählt. Ich glaube, es gibt noch weitere Deutungen. Man könnte ja sagen, von allen Übeln der menschlichen Existenz, und die menschliche Existenz ist ein Übel, ist die Hoffnung die geringste. Deswegen kommt die als letztes dran. Alle anderen großen Übel werden schon rausgelassen und die Hoffnung ist halt nun mal das geringste. Die Hoffnung ist mit das Schönste, könnte man sagen, was wir haben, also das kleinste Übel. Die Deutung, die mir am ehesten einleuchtet, ist allerdings eine, die etwas mit der Gegenwart zu tun hat. Denn die Hoffnung ist ja etwas Zukünftiges. Und man könnte sagen, der Mensch, der hofft und inniglich hofft, der ist nicht im Moment. Er ist nicht in der Gegenwart. Er ist nicht vollkommen gewahr dessen, was vor ihm liegt, weil er alles, was er wahrnimmt, schon mit einem Zukunftsbezug auf einen erwünschten Gegenstand wahrnimmt. Deswegen könnte man die Hoffnung als Übel deswegen bezeichnen, weil sie uns im Prinzip ablenkt von dem, was das Wichtigste ist, nämlich den jeweils gegenwärtigen Moment.
Sind wir in der Lage, jemals wirklich in der Gegenwart zu leben? Also ich meine, es sind ja immer diese ganzen Ratgeber, dieses irgendwie lebe im Jetzt. Ich glaube, es ist nicht möglich. Ich glaube, Menschsein bedeutet, dass wir sowohl in der Vergangenheit als in der Zukunft als halt auch in der Gegenwart existieren.
Ja, also da gibt es ja zum Beispiel eine Gegenposition, philosophisch gesehen, zum Beispiel von Simone Weil. Die macht sich, das ist ganz interessant für unsere Zeit, im 1943 Gedanken darüber, was für Menschen so schlimm ist, in der Schlange zu stehen. Und sie sagt, das Schlimme an der Schlange ist, dass man auf etwas wartet und nicht weiß, ob man es bekommen wird und das Gefühl hat, dass andere Menschen daran schuld sind, dass man es nicht bekommt. Das macht das Schlange-Sein am BER in Berlin gerade so hässlich, nicht wahr? Die anderen sind schuld, da gibt es ein Gut und ich weiß nicht, ob ich es erreichen werde. Und Simone Weil versucht das dann theologisch zu deuten. Das heißt, viele Religionen leben genau in diesem Zustand. Da gibt es irgendwie etwas, was erreicht werden muss. Aber die anderen Menschen verhalten sich dann alle so, dass wir das nicht erreichen können. Und die Therapie, die sie vorschlägt, ist, und das ähnelt zum Beispiel einer Figur, die es auch bei Walter Benjamin gibt, der sagt, um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben, dass man aufhört, in der Schlange zu hoffen, dass man es jemals bekommt. Man steht also rein wartend, ohne Hoffnung. Und das ist wahrscheinlich die schönste Form, in einer Schlange zu stehen, nicht wahr? Wenn Sie am BER sind, versuchen Sie einfach mal davon abzusehen, dass Sie dahin wollen. Versuchen Sie davon abzusehen, dass Sie darauf hoffen, den Flug noch zu erreichen. Stehen Sie einfach in der Schlange. Das ist wahrscheinlich der schönste Zustand, den Menschen erreichen können. Und deswegen würde ich sagen, ja, es gibt etwas sehr Therapeutisches darin, von der Zukunft zu lassen.
Es ist ganz interessant, weil ich hatte ein vergleichbares Gespräch mit Sascha Mariana Salzmann und die meinte zu mir, Mito, warum bist du immer so positiv? Und ich so, das Leben ist ja so freundlich. Und sie hat gesagt, also sie geht ja fest davon aus, die Menschheit ist verloren. Das war es jetzt, es gibt keine Zukunft. Die Welt wird bleiben, aber wir werden unseren eigenen Lebensraum zerstören. Und daraus zieht sie die Kraft für ihre politische Arbeit. Und ich merke, ich muss mich in eine Zukunft projizieren können, wie auch immer diese Zukunft aussieht, dass die Zukunft ein immer weiter desgleichen ist, daran glaube ich ja auch nicht, natürlich nicht. Aber ich muss das Gefühl haben, etwas wird überdauern von uns, damit es Sinn macht, irgendwie weiter zu arbeiten, weiter zu kämpfen. Und sie sagt, nein, irgendwie umso wichtiger ist der Moment. Also insofern wäre sie wahrscheinlich auf deiner Seite und das kann ich nicht. Also es gibt so Dinge irgendwie, egal ob ich es intellektuell überzeugend finde, ich kann es nicht.
Aber Mitu, jetzt unter uns, wenn du nur unter der Prämisse sinnvoll handeln kannst, dass irgendetwas von uns bleibt, haben wir schlechte Nachrichten für dich, weil es wird nichts bleiben.
Und ihr glaubt ja an den Tod, ihr glaubt an den Tod, aber ich glaube ja nicht an den Tod. Ich glaube ja nicht an das Ende, dass der Tod das Ende ist.
Aber es ist ja eine interessante psychologische, also ich habe die auch, ich glaube jeder Mensch, der handelt, hat sie. Aber diese Idee, dass die Existenz nur unter der Prämisse sinnvoll ist, dass etwas von mir bleibt oder etwas von uns bleibt, die ist ja sehr leicht zu erschüttern. In 400 Millionen Jahren, wenn die Sonne noch brennt, wird von uns sehr wahrscheinlich gar nichts geblieben sein. Und ich würde bezweifeln, dass das sozusagen deine Existenzsinn derzeit stark mindert, obwohl du dir kognitiv klar machen würdest, dass es wahrscheinlich so ist.
Ich glaube, das ist ja genau dieses, es gibt diese unterschiedlichen Konzepte. Es gibt dieses Konzept von Endlichkeit und die Endlichkeit ist, ob es der Tod ist oder ob es irgendwie die Vernichtung des Sonnensystems, was auch immer ist. Und ich glaube halt, ich komme aus einer Tradition, wo es irgendwie, ne, es gibt Wiedergeburt. es geht weiter. Es muss nicht in derselben Form weitergehen, aber es gibt etwas von uns, das uns überdauert. Und das brauche ich, um zu funktionieren. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn Leute sagen, finde ich Quatsch, brauche ich nicht. Aber wir können es ja beides nicht beweisen. Das ist ja das Wunderbare daran. Und wenn es nützlich ist, hurra.
Ja, jetzt sind Sie beide schon direkt eingestiegen in Fragen, die sehr philosophisch sind, logischerweise, und auch die den Tod betreffen. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, wenn denn etwas von uns bleibt, dann stellt sich ja die Frage, wie es von uns bleibt und auch was von uns bleibt. Und wenn wir nochmal auf den Mythos der Pandora gucken, Sie haben es schon angesprochen, Frau Sanyal, dass das natürlich auch ein sehr sexistischer Mythos ist. Und da hört das ja nicht auf, wie wir unsere westliche Kultur auch aufbauen, beziehungsweise worauf sie fußt. Sehr viele Denkerinnen und Denker waren sehr sexistisch, sehr rassistisch. Und meine Frage wäre, können wir denn hoffen, dass wir diese Kultur retten, um es mal groß zu sagen, wenn wir auf solchen Denkerinnen und Denker und einem solchen gedanklichen Material fußen? Oder braucht es einmal einen Kahlschlag?
Ich glaube auch nicht an diese Reinheitsvorstellung. Also ne, nur wenn alles gut ist, dann, also ich glaube tatsächlich an das richtige Leben im Falschen, weil es ja möglich ist, weil wir das ja tagtäglich erleben. Und ich glaube, es ist aber auch eine Frage der Verantwortung. Was machen wir damit? Das bedeutet Hoffnung eher für mich. Also wenn ich glaube, etwas bleibt, habe ich eine Verantwortung für eine Zukunft, die nicht nur eine Verantwortung für die Gegenwart ist. Und dann muss ich anders handeln. Also ich habe ja immer noch diese Vorstellung irgendwie, welche Auswirkungen hat mein Handeln eben nicht nur für meine unmittelbare Umgebung, sondern für die nächste absehbare Ewigkeit. Die ist ja relativ gering, die absehbare Ewigkeit.
Herr Einberger, dann wäre es ja so, dass wir das Hoffen eigentlich brauchen, um überhaupt glauben zu können, dass unsere Handlungen irgendeinen Einfluss auf irgendetwas haben.
Na, vielleicht könnte man ja zuerst mal versuchen, so begrifflich einzukreisen, was das Hoffen vom Erwarten oder von anderen Zuständen der Zukunftsantizipation unterscheidet. Und ich würde sagen, beim Hoffen ist es zunächst so, dass derjenige, das Subjekt, das hofft, erhofft einen Zustand, den es positiv bewertet. Also es wäre paradox zu sagen, ich hoffe, dass etwas eintritt, das ich negativ bewerte. Zum Zweiten ist es ein Ereignis, von dem man nicht sicher und nicht vielleicht einmal wahrscheinlich sagen möchte, dass es eintritt. Es hat also eine verminderte Wahrscheinlichkeit. Und das Dritte, und das ist wahrscheinlich aus meiner Sicht jetzt philosophisch das Interessanteste, die Hoffnung bezieht sich auf Dinge und Zustände und Prozesse, von denen man weiß, dass sie nicht vollständig in der eigenen Hand liegen. Wer hofft, schätzt einen Zustand so ein, dass man vielleicht etwas dafür tun kann. Aber das Gelingen als Gelingen und das Hervorbringen dieses Zustands liegt nicht allein in der eigenen und vielleicht nicht mal in der menschlichen Hand. Ein ganz normaler Sprechakt, der das verkörpern würde, hoffentlich scheint morgen die Sonne. Das ist eben so interessant. Deswegen würde ich jetzt als erste Annäherung formulieren wollen, dem Hoffen ist eine Transzendenz eingeschrieben. Und zwar Transzendenz in dem Sinne, dass es alles menschliche Wollen und Planen letztlich überschreibt. Man kann also nicht sagen, ich hoffe, dass ich jetzt den Arm heben kann zum Beispiel. Ja? Das mag auch eine Unverfügbarkeit haben, aber das ist sehr, sehr weit in meiner Kontrolle. Ich meine, das ist ganz, ganz entscheidend am Hoffen, dass es sehr, sehr vieles gibt in unserer Existenz, was wir nicht verfügen, was wir nicht beherrschen und was wir letztlich auch nicht willentlich hervorbringen können.
Ich bin total dankbar, dass wir über Begriffsdefinitionen sprechen, weil ich glaube, dass wir an ganz vielen Punkten über unterschiedliche Dinge sprechen. Wenn ich über Hoffnung spreche, dann spreche ich auch über so etwas wie die Möglichkeit für utopisches Denken. Wobei utopisch ja auch ein Wort ist, das halt irgendwie den Nichtort, also das irgendwie schon das die Unmöglichkeit beinhaltet. Visionär ist so ein bisschen esoterisch abgegriffen, aber ich hoffe, wir wissen, was wir meinen. Und wenn wir bei demselben Bild bleiben, dann muss ich mich ja, um etwas zu bewirken, eine Zukunft projizieren. Also beim Vendor zum Beispiel, wenn ich ein Brett habe, was ich durchschlagen möchte, dann muss ich durchschlagen. Also muss ich wirklich von hier bis zum Boden durchschlagen. Da muss ich mich hinprojizieren, sonst schlage ich auf das Brett drauf und werde es niemals zerschlagen können. Und das ist ja die Frage, inwieweit wir handlungsfähig, politisch handlungsfähig sind, dass das, was wir machen, niemals eins zu eins diese Effekte erzielen wird. Und das ganz vieles von dem, was wir machen, also auch zum Beispiel Freiheitsbestrebungen, haben ja häufig zu neuen schrecklichen Problemen geführt. Das wissen wir. Trotzdem würde ich ja hundertprozentig unterschreiben, wie wichtig diese politischen Freiheitsbestrebungen sind, die ja auch sozusagen, also dieses gemeinsame Yes, we can kanalisiert haben.
Aber dann ist ja das Hoffen natürlich schon auch für das Jetzt wichtig, um bei dem Bild mit dem Brett zu bleiben. Ich denke meine Hand praktisch durch das Brett, aber dadurch, dass ich jetzt glaube, dass ich es schaffen kann, durch das Brett zu schlagen, bin ich ja jetzt schon handlungsmächtiger, als wenn ich sagen würde, ich habe keine Hoffnung. Oder also die Hoffnung ist auch im Jetzt wichtig, um überhaupt ins Handeln zu kommen.
Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Hoffnung. Es gibt natürlich auch eine Hoffnung, die sagt, ich hoffe, wir kommen wieder dahin zurück, wo wir vor der Pandemie waren. Ich hoffe, irgendwie, wir kommen wieder dahin zurück, wo wir vor der Industrialisierung waren. All das, ne? Das sind ja auch Formen von Hoffnung, die sozusagen ein verlorenes Paradies haben wollen. Es ist immer so banal, aber zu sagen, alles im Leben ist ein Spektrum und vieles davon kann halt tatsächlich in diese Passivität gehen oder es kann uns in eine Aktivität bringen können, die nützlich ist.
Und jetzt rein politisch mobilisiert, man kann das ja vielleicht sehr schön zeigen aus einem jüngeren Ereignis, an das wir uns noch alle erinnern, der Obama-Wahlkampf beispielsweise. Ja. Das hat mit Yes, we can begonnen, aber natürlich hatten ja auch alle Schilder Hope, das war dann noch schön designt, weil das O von Obama mit dem O von dem Hope sich sozusagen als grafisches Element schön machte. Aber Obama wurde dann innerhalb dieses Wahlkampfes stark dafür kritisiert, dass er die Hoffnung so stark gemacht hat, nämlich genau mit der Idee, Hoffen ist was Passives. Hoffen ist nicht emanzipierend. Hoffen ist etwas, was vielleicht dann in ein religiöses Sprachspiel passt, aber nicht unbedingt ein politisches. Und er hat auf fast jeder Rede gesagt, wie er Hoffnung versteht, nämlich als etwas, was handlungsmotivational extrem wichtig ist, dass man einen Horizont braucht, von dem man weiß, dass man ihn erreichen kann. Vielleicht nicht in dieser Generation erreichen wird, vielleicht nicht unmittelbar erreichen wird, aber dass es klar ist, dass man sich auf den Weg macht. Und diese Ambivalenz ist der Hoffnung natürlich immer eingeschrieben. Sie ist einerseits motivational wirksam und vielleicht sogar notwendig. Andererseits ist sie auch immer ein Sedativ und macht die Leute ruhig, weil sie vertröstet werden auf einen Zustand, der dann noch kommen möge. Und vielleicht kann man ja sagen, dass sagen die zentrale Verortung der Hoffnung für sehr lange Zeit in unserer Kultur auch einfach mit dem Jenseits zu tun hatte. Wir sprechen da heute nicht mehr sehr viel darüber, aber wenn man fragte, worauf hofft man eigentlich und was ist die zentrale Hoffnung, dann ging das nicht um das, was in diesem Leben geschieht, sondern dem, was nach diesem Leben kommt.
Das ist ja interessant, wie sich das in die politischen Bewegungen übersetzt hat, dass ja auch der Kommunismus immer gesagt hat, völlig egal, wenn wir jetzt ungleich sind, nach der Revolution wird das anders werden. Und das war ja genau dasselbe, es war ja der Katholizismus irgendwie nur auf politische Terminologien übersetzt und die Anarchisten haben gesagt, nee, wir wollen aber jetzt die Utopie leben. Also wie jetzt? Das ist ja noch schlimmer als der Faschismus. Wie könnt ihr das noch vorne?
Jetzt haben wir schon viel über die Zukunft gesprochen, mich würde aber auch interessieren, wie die Hoffnung zur Vergangenheit steht und da ist es ganz spannend bei Ihnen beiden. Sie interessieren sich jeweils für Figuren, die sehr radikal mit dem brechen, was aktuell da ist, beziehungsweise was vor ihnen kam. Herr Einberger, bei Ihnen denkt da an Simone Weil zum Beispiel, an Heidegger, an Ludwig Wittgenstein. Bei Ihnen, Frau Sagnal, an Kali, die Göttin der Zerstörung, die ja Nivedita in ihrem Buch Identity, die ja ein konstantes Zwiegespräch führt mit ihr. Hofft man denn besser oder anders, wenn man sagt, das, was vor mir war, das, was jetzt ist, das muss erstmal zerstört werden, damit ich etwas Neues schaffen kann?
Also das ist ein Bild von kultureller Existenz, das mir geradezu unsinnig scheint. Ich glaube, jeder, der sich überhaupt in seiner Zeit sinnvoll verorten will, kann das nur tun in einem aktiven Dialog mit den Bedingungen seines eigenen Gewordenseins. Und diese Bedingungen sind zeitlich sehr umfangreich. Die gehen für uns 3000 Jahre zurück. Und in diesem Sinne glaube ich, dass die Idee, dass man nur dann hoffen kann auf Veränderung, wenn man in irgendeiner Form, so wie ein Einsiedlerkrebs, sich das Gehäuse ausreißt, um dann schneller davonkrabbeln zu können, dann hat man etwas missverstanden. Und das sieht man an den Einsiedlerkrebsen auch. Die sterben nämlich ohne das Gehäuse. Das Lustige ist ja erstens nicht nur, dass das niemals klappt, sondern dass jede Form zu glauben, man könnte sich jetzt mit Tabula Rasa eine neue Kultur entwickeln, und das kann man ja, glaube ich, geschichtlich schon sehen, in die allergrößten Verwerfungen geführt hat. Deswegen die Hoffnung, dass wir in irgendeiner Form in eine bessere Zukunft gehen, indem wir uns der Vergangenheit entledigen, das schien mir das größte Übel. Also die Kiste würde ich sofort wieder zumachen als Pandora.
Also dem würde ich mich jetzt auch anschließen und vor allem, auch wenn wir uns das historisch angucken, die Bewegungen, die sich ja am radikalsten abgewandt haben, also auch die ganzen Avantgarden, konnten das nur, weil es etwas gab, wovon sie sich abgewandt haben. Also es war ja immer trotzdem extrem stark de facto auf eine Vergangenheit bezogen. Und dadurch waren sie ja viel mehr daran gekettet, als zu sagen, also wobei Marcuse natürlich sagt, wir müssen das alte Haus abreißen, um ein neues zu bauen. Dem würde ich eher nur auf die Zukunft zustimmen. Also ne, ich kann nicht sozusagen das Gleiche immer weitermachen und hoffen, dass ich gleichzeitig etwas Neues mache. Und da stimmt es dann natürlich tatsächlich. Also wir müssen für die Zukunft neue Dinge machen und den Raum haben. Genauso wie das Wort Glück ja eigentlich von der Lücke kommt, die das Schicksal lässt. In die Lücke können wir etwas Neues aufbauen. Also wenn wir alles immer weitermachen und hoffen dabei, aber gleichzeitig was ganz Neues zu machen, das geht nicht. Die Vergangenheit abzuschneiden ist ja nicht nur, weil wir uns dann von dem, was wir lernen können, abschneiden, sondern alle Menschen vor uns haben alles verändert. falsch gemacht. Das ist ja auch eine Hybris, die ich mir gar nicht anmaßen würde.
Das heißt, Sie würden auch sagen, es gibt ja Bestrebungen dahingehend, dass man sagt, bestimmte Denkerinnen und Denker muss man einordnen, die muss man anders sehen, als man sie vielleicht gesehen hat, wie zum Beispiel Kant, der praktisch unserer Veranstaltung hier auch vorsteht mit seinen vier Fragen. Wie ordnet man sowas denn ein, beziehungsweise wie hält man denn diesen Dialog offen mit dieser Art von Denken?
Also bei Kant oder überhaupt bei der Aufklärung ist ja dieses irgendwie, was ist die gute Aufklärung, welche wollen wir bewahren und was ist die böse, von der wir, die wir am besten irgendwie wegschmeißen oder verbieten oder was auch immer sollen. Ich glaube, das geht nicht. Und ich glaube, zu akzeptieren, dass ganz vieles dessen, worauf wir jetzt unser modernes Verständnis von Philosophie, von Menschsein aufbauen, ist halt zeitgleich und in intimster Verkettung mit irgendwie Rassismus zum Beispiel entstanden. Also man kriegt es nicht voneinander gelöst. Das heißt nicht, dass wir alles wegschmeißen müssen, sondern dass wir es einfach akzeptieren müssen und dass wir irgendwie an den Strukturen etwas ändern müssen. Aber zu sagen, Kant als Mensch ist jetzt ein böser Mensch, ich darf nie wieder irgendetwas von ihm lernen, ist natürlich niemals. Also egal, wo wir hingehen, wir werden bei jedem das finden. Und bei Kant ist es tatsächlich viel. Wer viel denkt, hat die Chance, auch ganz viel falsch zu machen.
Ja, und zumal man sich natürlich auch immer fragen muss, als situiertes historisches Subjekt, mit was für einer Anmaßung man eigentlich an Dinge herangehen muss, um 250 Jahre zurück mit moralische Urteile zu fällen, oft weitestgehend unkontextualisiert und sich nicht die Frage zu stellen, was sind denn meine jetzigen Blindheiten, zu denen ich keinen Zugang habe? Was sind denn die blinden Flecken im Rücken meines moralischen Daseins? Was würden die Leute in 250 Jahren darüber sagen? Konkret die Menschen, die jetzt an Universitäten sagen, wir sollen nicht mehr Kant lehren. Ja? Vielleicht würde man sich in 250 Jahren angucken, wie oft die als 8- bis 18-Jährige in Urlaub geflogen sind und sagen, ja, mit so einem Klimaverbrecher können wir ja nichts anfangen, was der gedacht hat. Ja, das scheint mir fast schon eine gewalttätige Überhebung zu sein, dass man Personen aus solch einer historischen Entfernung wirklich versucht, aus dem Spiel zu nehmen, umso mehr, und das wäre jetzt sozusagen die Lanze für Kant, man ja nicht bestreiten kann, dass es gerade ein Denker wie Kant ist, der in seinem Denken so viel emanzipatorisches Potenzial freigesetzt hat, offengelegt hat, dass die Tatsache, dass wir uns heute gewisse Fragen stellen, gegen Kant und ihn kritisch hinterfragen, natürlich auch eine Leistung Kants ist. Das heißt, das Denken Kants in dieser eindimensionalen Weise zu verkürzen, um damit irgendjemandem fertig zu werden oder um Platz zu schaffen, das ist moralisch extrem fragwürdig und philosophiegeschichtlich natürlich geradezu aberwitzig, denn es wird wenige Denker in der Geschichte zumindest des deutschsprachigen Philosophierens geben, die insgesamt ein höheres emanzipatorisches Potenzial für die Gesellschaft freilegen als Kant.
Aber dann nehmen wir Kant doch mal ernst und fragen, was sagt Kant zum Hoffen? Herr Einberger, Kant spricht da von Glückseligkeit. Was meint er damit Glückseligkeit, wenn er sagt, in der Kritik der reinen Vernunft, alles Hoffen geht auf Glückseligkeit?
Ja, zunächst einmal haben wir heute so einen kantischen Tag, ja, diese vier wundervollen Fragen. Was kann ich wissen, ist total eine klare Frage. Was soll ich tun auch? Was darf ich hoffen, ist eine wahnsinnig komische Frage. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Wenn Sie jetzt ein 8-jähriges Mädchen sagen und sagen, ich will Neurochirurgin werden, dann sagt der Vater ja nicht, das darfst du nicht hoffen. Die Frage ist, wie kommt das Dürfen überhaupt zum Hoffen? Also gibt es da einen legitimen Zweifel, was man hoffen darf und was man nicht hoffen darf? Und bei Kant gibt es natürlich eine Einschränkung dessen, was gehofft werden darf. Und das hat mit dieser Glückseligkeit zu tun. Kant bringt die Hoffnung als ein Prinzip für die Lösung des Summum Bonum. Und diese Summum Bonum ist eine spezifisch bestimmte, also das höchste Gut, eine spezifisch bestimmte Glückseligkeit. Und diese Glückseligkeit ist bei Kant nur eine Glückswürdigkeit. Du musst dich also als moralisches Wesen so verhalten, dass du des Glückes würdig wärest. Aber niemand in dieser Welt kann dir garantieren, dass du dieses gemäße Glück erhalten wirst. Um diese Offenheit zu stabilisieren, etabliert Kant etwas, was er einen Vernunftglauben denkt, um die Möglichkeit offen zu halten, dass es denn so kommen möge. Dafür braucht er eine Unsterblichkeit der Seele und dafür braucht er die Existenz Gottes als dem Glückseligkeitsverteiler. Er sagt nicht, dass nur derjenige gut handeln kann, der diese Hoffnung hat, also es spielt keine motivationale Rolle. Aber es spielt eine Rolle für die Vorstellung dessen, wie Glückseligkeit überhaupt zu denken wäre. Und sie muss denkbar bleiben. Und da kommt die Hoffnung hinein. Die Hoffnung ist also eine Hoffnung auf einen Zustand, der als möglich gedacht werden muss. Und das Interessante daran ist, und das ist der letzte Punkt, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, kein Mensch Weder man selbst noch irgendjemand anderes kann nach Kant wirklich wissen, aus welchen Motiven man gehandelt hat. Also wir können uns das nicht für uns selbst verteilen und kein anderer Mensch kann uns für uns verteilen, weil wir nicht blind sind hinsichtlich der wahren Motivation unseres Handels. Und das ist auch sehr wichtig, weil sonst könnten wir nicht rein moralisch handeln nach Kant. Und um diese Blindheit in irgendeiner Form aufzuheben, braucht man eine gedachte Instanz, die diesbezüglich nicht blind ist. Und das wäre eine Instanz, die Kant dann in seinem sehr komischen Formulierung vom Vernunftglauben Gott nennt.
Aber das ist total schön, weil als du eben das Mädchen, das darauf hofft, Neurochirurgin oder was auch immer zu werden, weil das ist nämlich ein Beispiel, wo man merkt, Hoffnung ist eine Ressource, die in unserer Gesellschaft eben nicht gleich verteilt ist. Menschen haben schon das Gefühl, was ist für mich realistisch zu hoffen? Und das wissen wir, ohne dass uns der Vater oder wer auch immer das sagt. Es ist eben nicht, dass die Gesellschaft an der Tür klopft und sagt, deine Wünsche, deine Träume sind zu groß, sondern dass wir es selber in uns machen. Und an dem Punkt ist natürlich die Frage, sollte Hoffnung fair verteilt sein in der Gesellschaft, eine relativ wichtige?
Sollte sie?
Ja, natürlich. Die Hoffnung sollte fair verteilt sein und dafür müssen aber Voraussetzungen geschaffen werden. Also dass sie nicht irgendwie eine rein illusorische Hoffnung ist, sondern das würde ja bedeuten, wir leben in einer gerechteren Gesellschaft. Was heißt das? Also ne, irgendwie ist es eine Meritokratie, wo irgendwie egal, ob du irgendwie welches Geschlecht, welche, was auch immer, irgendwie Race, Klasse, was auch immer du hast, irgendwie, wenn du nur gut genug bist, kannst du es schaffen. Total unfair. Also ne, es gibt nichts Unfaireres als das, weil die Leute, die es in dieser Gesellschaft dann schaffen würden, können auch ganz stolz auf sich sein, wir sind auch die Besten und die anderen müssen sich selber auch noch dafür schämen, dass sie das nicht schaffen. Oder sollten wir sagen, wie können wir jedem Menschen in der Gesellschaft es ermöglichen, möglichst nach seinen oder ihren Möglichkeiten zum Wohlhaben, Wohl irgendwie sein der Gesellschaft beizutragen. Und das sollten gesellschaftliche Werte sein. Also warum ist es wichtiger, besonders schnell rennen zu können oder besonders toll rechnen zu können versus irgendwie besonders gut Blumen pflanzen zu können, besonders nett zu sein, besonders toll irgendwie Leute gemeinsam ins Gespräch zu bringen. Das sind ja die in unserer Gesellschaft so ein bisschen, also vom Status her unterbewerteten Fähigkeiten. Und das würde natürlich sich auf die Hoffnung und auf die Möglichkeiten zu hoffen ganz anders auswirken. Kann ich hoffen, ein glückliches Leben und ein sinnvolles, ich glaube Glück und Sinn sind ja ganz eng miteinander verknüpft darin.
Und wenn ich da nur einhaken darf, damit ist ja, das scheint mir wahnsinnig wichtig, wie die Hoffnungsressourcen in einer Gesellschaft eigentlich verteilt sind. Und auch in Bezug auf diese Formulierung des Vernunftglaubens oder des Vernunfthoffens. Denn da kann ja schon sagen, die Hoffnung ist nicht vernunftentbunden.
Nee, überhaupt nicht.
Also wenn jetzt MeToo sagen würde, ach, ich hoffe, ich werde noch Olympiasiegerin im Geräteturnen, dann würde ich sagen, also ich denke, das solltest du nicht hoffen. Das darfst du auch nicht hoffen, weil das wird nicht mehr klappen. Das heißt, die Vernunft gebietet und grenzt die Hoffnung auch ein auf Realisierungschancen.
Auch sehr interessant, wie verletzend es ist, jemand zu sagen, da darfst du nicht drauf hoffen. Ich hoffe wirklich nicht drauf, aber das ist total interessant.
Aber das wird ja politisch schnell ideologisch, weil ja ganze Systeme unter der Scheinhoffnung funktionieren, wie zum Beispiel das amerikanische, kannst du alles werden. Ja? Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da wird die Hoffnung zu einer fast toxischen politischen Ressource, weil sie einen ganzen Diskurs der Hoffnung aufmacht, dem die faktische Grundlage einfach fehlt. Ich glaube, das war ja auch dein Einsatz. Und in dem Sinne ist die Hoffnung natürlich in der politischen Mobilisierung immer eine ganz, ganz heikle Angelegenheit.
Mich macht jetzt tatsächlich seit längerer Zeit ein Fall hoffnungslos, also von Uri Jalloh. Ich weiß nicht, ob Sie den gehört haben. Uri Jalloh war ein 36-jähriger Mann aus Sierra Leone. Der wurde 2005 in ein Polizeirevier in Dessau gebracht und ist dabei lebendig im Leibe verbrannt. Lange war die offizielle Version, dass er sich selbst angezündet haben soll, jetzt gibt es ein neues Gutachten, dass das massiv in Zweifel zieht. Und da frage ich mich, wenn die einen in der Gesellschaft vielleicht darauf hoffen, Mensch, kriege ich den Uniplatz, Mensch, kriege ich den neuen Job, und die anderen immer noch ums Leben bangen müssen, wie halten wir denn da eine Gesellschaft zusammen oder sagen wir, haben wir da eine gemeinsame Hoffnungsgrundlage?
Ja, aber bei Uri Jalloh merken wir, da steckt ja die Hoffnung hinter, wir leben in einer Gesellschaft, die es nicht in Ordnung findet. Also dieses immer wieder an die Gesellschaft gehen, immer wieder zu fordern, es muss eine Untersuchungskommission geben. Und es muss wirklich irgendwie neu angegangen werden. Und das zeigt ja, wir glauben an die Demokratie, sonst würde es ja nicht immer wieder versucht werden. Es ist ein gutes Zeichen, obwohl es ein so entsetzlicher Fall ist. Und es wird nicht passieren. Also das ist ja auch die Erfahrung, gerade bei Tod in Polizeigewahrsam, die Wahrscheinlichkeit, dass es auch nur zu einer Untersuchung Erkrankung kommt, ist extrem gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann diese Untersuchung eingestellt wird und gesagt wird, nee, Selbstverschulden, ist so irre hoch. Aber dass wir trotzdem nach wie vor noch sagen, die Gesellschaft wird es nicht gut finden und wir werden das irgendwann ändern können. Das zeigt, das ist unser tiefer Glaube an die Demokratie, der dahinter steckt.
Also da tatsächlich ein Hoffnungspotenzial.
Ja, und das kann man natürlich auch auf die jeweiligen Sättigungsgrade von Subjekten oder ganzen Gesellschaften beziehen. Man könnte ja sagen, das Hoffnungsreservoir in der heutigen Gesellschaft bei uns hier in Deutschland ist relativ gering. Es bezieht sich zumindest auch auf die Hoffnung, ob wir in 20 Jahren noch ein besseres Leben führen, als wir es jetzt führen. Da würde ich sagen, ja gut, wir sind in so einer Plateauphase. Ja, wir sind relativ weit oben und die Hoffnungshorizonte für die Zukunft, die sind eher verdunkelt. Dass da jemand ein Fenster auf eine wirklich hoffnungsvolle Zukunft derzeit aufmachen würde, das sehen wir ja gar nicht. Und daran leiden wir ja auch schwer.
Das ist wahrscheinlich irgendwie mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und irgendwie des real existierenden Kommunismus, dieses irgendwie, es gibt ein alternatives System und dass die Linke ja seitdem sich so ein bisschen auf Schadensbegrenzung, keine Ahnung, irgendwie konzentriert hat. Und meine Theorie dazu ist wirklich, wir brauchen eine Theorie der Liebe, um utopisch denken zu können. Und das fehlt uns in linken Kontexten.
Was meinen Sie damit, eine Theorie der Liebe?
Eine Theorie der Liebe, eine politische Theorie, also nicht irgendwie im Sinne von romantischer Liebe. Etwas, was ja den meisten diskriminierten Gruppen irgendwie gleich ist, ist, dass sie das Gefühl haben, ich bin weniger wert, und zwar weniger Liebe, weniger Empathie, weniger Aufmerksamkeit wert. Wir haben eine große Empathieökonomie in unserer Gesellschaft. Also wir haben Empathie für Menschen, die uns möglichst nahe sind, möglichst ähnlich sind. Die Leute, die an unseren Grenzen Europas ertrinken oder irgendwie in Auffanglagern, unter welchen Bedingungen auch immer leben, das ist schon jenseits unserer Empathievorstellungen, respektive wir empfinden das als Belastung. Und dieser Gedanke von, wie kann Liebe als Wert unsere politische Theorie bestimmen? Was würde das ändern, zum Beispiel in politischen Diskussionen im Bundestag? Also auch diese Frage, da hatten wir auch drüber geredet, dieses Principle of Charity, wie können wir einander zuhören und herausfinden, wie kann ich das, was mein Gegenüber sagt, wie kann ich das möglichst Gute daran sehen, wie kann ich das möglichst Konstruktive daran sehen, wie kann ich dazu beitragen, dass wir einen höheren Erkenntnisgewinn haben. Wo wollen wir gemeinsam hin? Nicht irgendwie, was wollen wir ablehnen? Ich will überhaupt nicht sagen, Dinge abzulehnen ist grundsätzlich falsch, aber uns fehlt das utopische irgendwie Denken und ich glaube, dafür brauchen wir ein Gefühl von, Menschen sind eigentlich gute Menschen und wir haben ja immer das Gefühl, wir müssen Menschen davon abhalten, Böses zu tun. An allen Orten müssen Menschen davon abhalten, sich die Masken vom Gesicht zu reißen, sich gegenseitig anzuspucken mit mehr irgendwie Regeln. Wir müssen Menschen davon abhalten, sich gegenseitig auf der Straße zu ermorden. Ich glaube, Menschen sind überhaupt gar nicht heiß drauf, sich gegenseitig die ganze Zeit zu ermorden.
Also Sie würden eigentlich dafür plädieren, dass man die Welt weniger vom Chaos aufwärts und mehr so vom Ideal abwärts denkt?
Also ich glaube tatsächlich, dass vieles unserer politischen Theorie ganz viel mit dem Schock des Holocaust zu tun hat und dass wir daraufhin irgendwie gesagt haben, Menschen sind eigentlich grundböse und wenn wir sie lassen, Lord of the Flies, all dieses, ne, Mensch ist es Menschenwolf, also diese Vorstellung davon, wenn wir Menschen nicht sehr kontrollieren, dann machen sie schreckliche Dinge, ist ja eine Möglichkeit, die Welt zu sehen, die wirklich, wo es ja Gründe für gab, aber zu sagen, Menschen sind kooperativ, Menschen wollen sich gegenseitig helfen, wie können wir das ausbauen, wie können wir uns die Möglichkeiten geben, auch miteinander zu wachsen und nicht das Schlimmste zu verhindern, das sind ja einfach andere Rangänge an Welt.
Ich glaube, du hast für die Geschichte der Hoffnung in unserer Kultur eine sehr wichtige Zäsur genannt, nämlich den Holocaust. Danach hat sich unser Verständnis von Hoffnung im politischen wie auch im religiösen Sinne, glaube ich, stark geändert, weil es gab drei mögliche Stützen solch eines Hoffnungsdiskurses, die gleichsam zusammengebrochen sind. Das ist einmal die Idee, dass es eine Art Piloten in der Geschichte gibt, eine Art Teleologie, die auf Fortschritt, auf Menschlichkeit, auf Ausweitung von Empathie geht, die ist einfach unplausibel geworden. Da gab es diesen absoluten Bruch und er hat jede lineare Fortschrittserzählung im Sinne dieser Verbesserung unmöglich gemacht. Dann würde ich sagen, gab es den theologischen Bruch, einfach die Frage, wie kann Gott so etwas zulassen? Und die dritte war natürlich, wenn das Gott nicht mehr gewährleistet, dann könnten es die Menschen untereinander tun. Und auch hier gab es ein neues Unbehagen oder ein neues Skepsis, einen absoluten, wie man vielleicht meint, Tiefpunkt dessen, was Menschen einander antun können. Und die Frage, und das ist eine Frage, an der diese Kultur vielleicht immer noch arbeitet, aber zumindest ein paar Jahrzehnte gebraucht hat, bevor sie sich davon überholt hat. Wie können wir jetzt überhaupt noch plausibel über Hoffnung sprechen? Mit welchen Ressourcen und mit welchen Stützen? Das ist für die gesamte Nachkriegsphilosophie eine extrem wichtige Frage gewesen. Und man kann sagen, dass sie sich nicht vollständig erholt haben. Deswegen finde ich es auch so interessant, dass du jetzt MeToo, wie viele andere Leute, sagen, na, vielleicht müssen wir einfach von dieser negativen Anthropologie weg. Das ist vollkommen der falsche Ansatz, denn wir müssen eigentlich begreifen, dass wir im Grunde gut sind, dass wir sehr viel besser sind als die Beschreibungen, die wir von uns liefern. Da würde ich jetzt sagen, da könnte die Hoffnung auch in eine falsche Fährte führen. Ich würde immer noch für eine defensive Beschreibung unserer Art plädieren, um das Schlimmste zu verhindern.
Wenn dich das zum politischen Handeln bringt, finde ich das ja in Ordnung. Also ich würde es auch nicht gegeneinander ausspielen. Wir haben sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn wir eine Bevölkerungsgruppe rausnehmen und sie dämonisieren. Und gleichzeitig, auch während des Holocausts, hat es eben ganz viele Menschen gegeben, die darin trotzdem menschlich geblieben sind. Auch das ist eine Realität.
Mich würde da noch der Faktor Zeit interessieren, wie Sie sagen, wir müssen mehr auf das Gute im Menschen gucken und auf die Hoffnung. Wenn wir uns aktuell die Klimafrage, die Klimakatastrophe angucken, dann wird oft gesagt, wir haben jetzt noch so und so viele Jahre, wo wir etwas tun können und dann wird es zu spät sein. Engt die Hoffnung nicht wahnsinnig ein, wenn man sagt, es gibt einen zeitlichen Horizont, in dem man noch tun kann und dann nicht?
Also ich komme ja aus den 80er Jahren, da haben wir uns auch alle gesagt, irgendwie bis jetzt wird die Welt untergegangen sein. Das ist politisch nicht klug, weil die Menschen erleben, es ist anders. Oder der Wald stirbt, dann gehst du in den Wald und der Wald ist noch da. Es ist nicht etwas, aus dem wir politische Kraft zum Handeln schöpfen. Egal, ob es richtig oder falsch ist, es funktioniert nicht. Es funktioniert halt, dass wir uns kurzfristig irgendwie wie so kopflose irgendwie Hühner irgendwie wild durcheinander rasen und dann fallen wir alle um. Das heißt, woraus können wir die Kraft irgendwie, und die ziehe ich halt aus einer Hoffnung, die aber aktiv besetzt ist, irgendwie, um wirklich etwas machen zu können, um auch das Gefühl zu haben, ich kann individuell etwas machen und wir müssen strukturell als Gesellschaft etwas tun. Ich glaube, es beides muss auch in einer Kommunikation zueinander stehen. Also einfach alles abgeben zu sagen, es nützt sowieso nichts und Papier trennen und es ist alles egal, entmächtigt uns. Und gleichzeitig das Gefühl, ich kann es individuell machen, indem ich die richtige Kaufentscheidung treffe, ist auch Hybris. Also so, es muss halt wirklich eine Kommunikation zwischen beidem geben.
Wenn man mal unser Alter erreicht hat, so an die 50, da hat man halt den biografischen Vorteil, die Apokalypse schon dreimal überlebt zu haben. Ja. Könnt jetzt sagen, bei mir war es sicher der Nuklearkrieg in meiner Jugend, auch in deiner. Ich hatte ein Poster in meinem Zimmer, da standen zwei junge Menschen in einem Rollkragenpullover, die schauten auf einen Atompilz und da stand No Future drin. Das hing in meinem Kinderzimmer und das war eine Befindlichkeit der 80er Jahre, die enorm stark war. Und es gab nicht wenige, auch Menschen in meinem Umfeld, die gesagt haben, naja, also der Atomkrieg kommt. Das ist die Frage, ist nicht ob, sondern wann. Dann gab es AIDS, wo man sozusagen in meiner Generation sagte, ja okay, also Sex werde ich nicht mehr haben. Das wird für uns jetzt nichts in der Generation. Das ist dann auch ein bisschen anders gekommen. Das Waldsterben. Diese Dramatisierungen der je eigenen Generation, dass man kurz vor dem Weltuntergang steht, das ist, glaube ich, was ganz Grundmenschliches. Das würde aber, glaube ich, nicht dazu führen dürfen, dass das Problem, vor dem wir jetzt stehen, wenn wir es als das Klimaproblem ansehen, das hat halt eine andere Struktur, das hat eine andere Dringlichkeit und es bedarf auch einer anderen Adressierung. Die Adressierung, die ich für absolut falsch halte und wie mir scheint auch mittlerweile jetzt von den leitenden Personen der Fridays for Future Bewegung als eine Fehladressierung erkannt, das ist die 5-vor-12 Adressierung. Die ist in jeder Hinsicht unproduktiv. Erstens, wer ökologisch denken kann, bei dem steht die Uhr seit 30 Jahren 5-vor-12. Ja. Also daran hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Zweitens, mit den Zielen, die jetzt vorgegeben sind, ist es uns allen, glaube ich, und kann klar sein, dass diese Ziele nicht mehr erreicht werden. Das heißt, man muss kommunikativ irgendwie umstellen, muss neue Ziele mit neuer Dringlichkeit entwerfen. Und drittens, und das ist vielleicht der philosophisch interessanteste Punkt, zitiere da immer gerne die Bibel, da steht, der Teufel hat wenig Zeit. Und was damit gemeint ist, ist zumindest auch, dass das Zeitenge in politischen Zusammenhängen eine Wurzel des Übels ist und eine Wurzel des Bösen. Wenn Gesellschaften unter den Druck sich stellen, sei es ein messianischer Druck oder ein apokalyptischer Druck, dass es jetzt wirklich gleich passieren muss, dass wir ganz nah dran sind, dann passieren meistens sehr schlimme Dinge. Dann geht auch die Vernunft verloren. Insofern glaube ich, dass man sich der Dringlichkeit gewahr sein muss, aber dass jede Form von jetzt ist es wirklich soweit und wenn wir jetzt nichts tun, dann passiert das und das, dass das eine furchtbar unproduktive Form des politischen Sprechens ist derzeit.
Und wie macht man das? Wie betont man die Dringlichkeit, ohne zu sagen, es muss jetzt passieren?
Also da kann man verschieden vorgehen. Also man kann zum Beispiel sagen, ja gut, 1,5 ist nicht im platonischen Ideenhimmel. Alles, was wir tun können, wenn wir bei 2,2 landen, da werden wir auch noch froh sein können. Das heißt, es verschiebt sich. Man kann dann natürlich auch klar darlegen, dass, was 2,2 bedeutet, was 2,8 bedeutet. Also man kann aus der absoluten Grenze eine Kontinuum machen, ein Kontinuum, das es dann auch behandelbar scheinen lässt. Und vor allem sind dann auch solche Sätze, die eingespeist werden ins System, wenn wir diese Ziele jetzt nicht erreichen, dann ist alles vorbei. Sowas lese ich auf Facebook ziemlich oft. Dann ist alles vorbei. Und man braucht keinen besonders starken philosophischen Impuls, um sich zu fragen, ja, was ist denn jetzt alles? Was ist denn damit genau gemeint? Ist das jetzt das gesamte Leben auf diesem Planeten? Sehr unwahrscheinlich. Ist es das gesamte menschliche Leben? Sehr unwahrscheinlich. Ist es die Kontinuität unserer Lebensform? Sehr wahrscheinlich, aber die wird sich wahrscheinlich sowieso nicht so kontinuieren, wie sie jetzt ist. Auch die Dramatisierung, dass man sich wirklich jetzt an einem historischen Zeitpunkt, in dem es, wie es denn immer heißt, um alles geht, das scheint mir wirklich ein Phantasma zu sein, das man auch sich erstmal vor Augen halten muss.
Naja, und es bleibt ja im Gleichen. Das ist ja das einzige Problem daran. Also, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt hier an den Zahlen drehen, aber eigentlich wollen wir unser Verhältnis nicht verändern. Wir haben ja diese Vorstellung davon, also ganz lange irgendwie, macht euch die Welt untertan, irgendwie aus der Bibel. Jetzt haben wir die Vorstellung, wir müssen die Welt retten. Genau dasselbe hierarchische Verhältnis. Wir müssen dieses hierarchische Verhältnis ändern. Wir müssen eine Vorstellung davon haben, wie können wir auf Augenhöhe mit der Welt, mit der lebendigen Welt um uns herum koexistieren. Wie können wir nützlich für die Welt sein?
Ich finde das so interessant und würdest du mir übereinstimmen, dass zum Beispiel der Nachhaltigkeitsdiskurs und die ganze Idee von Nachhaltigkeit eine Verfestigung des jetzigen Weltverhältnisses ist, weil es ja nur darum geht, die Natur als Ressource für uns zu schützen. Die ganze Idee der Nachhaltigkeit besteht ja nicht darum, die Natur um der Natur willen zu schützen. Die Wälder werden nicht um der Wälder willen geschützt, sondern damit wir später noch was von diesen Wäldern haben.
Also dem würde ich schon zustimmen, aber wenn man sich dann detailliert anguckt, irgendwie was, wo, wie für Nachhaltigkeit getan wird, dann stimmt es halt zum Glück nicht immer. Wir müssen die Wälder nicht schützen, weil sie irgendwie für uns irgendwie die Luft filtern und so weiter, sondern weil sie Lebewesen sind, weil wir eine ethische Verpflichtung dafür haben irgendwie und weil wir nicht mehr wert sind, auch nicht weniger wert sind als die Wälder, sondern weil wir auf derselben Wichtigkeitsstufe miteinander stehen.
Ich würde noch gerne einmal den Bogen zum Anfang schlagen, und zwar ging es da um die Transzendenz. Wir sprechen ja, wenn wir über Umweltschutz und die Natur sprechen, auch etwas, das uns in unserer Vorstellungskraft maßlos übersteigt. Der Philosoph Timothy Morton zum Beispiel nennt den Klimawandel bzw. die Klimazerstörung ein Hyperobject. Es ist da, es ist ganz klar da, es gibt Atome, aber wir können es nicht verstehen als ein Ganzes. Hilft uns denn das Verständnis der Natur als etwas vielleicht Transzendentes auch, um besser hoffen zu können und mehr dafür tun zu können?
Immer ist es völlig klar, dass es die Natur ist handlungstranszendent. Und damit meine ich, dass sie für uns nicht in ihren elementaren Grundbestandteilen behandelbar ist. Wir können nicht wollen, dass die Sonne morgen aufgeht. Und wenn sie morgen nicht mehr aufgeht, was durchaus möglich ist, dann ist Schluss. Das hängt nicht von uns ab. Da muss man auch kein Philosoph sein. Wir wissen nicht, ob die Sonne morgen wieder aufgeht. Es gibt also schon Transzendenzen, die ganze Zeit unter uns sind, die wir nicht betrachten. Und dann gibt es natürlich Verstehenstranszendenzen. Das ist ja auch ein Zusammenhang, den wir nicht mal in Ansätzen begreifen, in unseren Diagnosen nicht in Ansätzen begreifen. Und das Dritte, und das scheint mir auch noch ein Punkt zu sein, es gibt ja auch die zeitliche Transzendenz. Wie weit setze ich denn jetzt den Zeithorizont in evolutionären, erdgeschichtlichen Kontexten? Also wie stelle ich mir die Erde in 200 Millionen Jahren vor? Unter der Prämisse, dass Leben etwas Gutes ist und dass organische Vielfalt etwas Gutes ist. Da könnte man wahrscheinlich auf die Idee kommen, die Erde ist safe. Die wird das ohne uns irgendwann auch wieder schaffen. Es wird wieder ein vielfältiger Ort sein und wir werden nicht in der Lage sein, dieses Werden zu zerstören oder zu kontrollieren. Das ist natürlich kein politischer Einsatz. Das ist politischer Zynismus, wenn man sagt, ja gut, komm. Kümmert euch mal nicht, in 200 Millionen Jahren wird es wieder gut sein. Aber wenn du mich jetzt fragst, was hat Transzendenz damit zu tun und was hat ein quasi religiöse Zeithorizonte damit zu tun, dann kann das natürlich schon eine Geste sein, auf die man mal verweisen kann. Die Vorstellung, dass die nächsten 100 Jahre für das gesamte Leben auf diesem Planeten entscheidend sein werden, die scheint mir wirklich geradezu aberwitzig. Ich weiß auch gar nicht, wie man sowas begründen sollte.
Ich habe jetzt eine abschließende Frage, und zwar an Sie beide gerichtet. Was hoffen Sie ganz tief in sich, für sich selbst, aber auch für Ihre Mitmenschen?
Ich glaube, dass das Erschreckende daran ist, wenn wir wirklich ganz ehrlich sind, dann sind wir immer so super hyperpersönlich. Also es gibt natürlich die großen Erzählungen, aber eigentlich hoffe ich doch, dass die Menschen, die ich liebe, unsterblich sind, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, ich hoffe, dass ich meinen Zug jetzt gleich noch erreiche, zum Beispiel. Das liegt, wie ich fürchte, nicht mehr ganz bei mir. Und was diese Hoffnung ausgeht, da will ich jetzt auch was ganz, ganz persönlich ist, wir haben vor 10 Jahren ein ganz unwahrscheinliches Projekt begonnen mit der ersten Ausgabe dieses Magazins, die sehr umstürmt war, die extrem dramatisch war. Und wenn uns irgendjemand gesagt hätte, in 10 Jahren gibt es das Philosophie-Magazin noch und wir haben hier so ein schönes Ereignis und so viele Menschen sammeln sich im Namen dieses Magazins, glaube ich, dann wären wir alle sehr glücklich gewesen. Insofern ist das Existenz dieses Magazins auch ein Beweis dafür, dass es unwahrscheinlichste Hoffnungen gibt, die doch wahr werden. Und das gibt mir Hoffnung.
Frau Sanyal, Herr Einberger, ich danke Ihnen herzlich für diese sehr schöne Diskussion. Natürlich auch Ihnen, liebe Damen und Herren, alles Gute.
Der zweite Gedanke, heute in Kooperation mit dem Philosophie-Magazin. Moderiert von Dominik Erhardt sprachen im Berliner Ensemble am 14. November 2021 die Schriftstellerin Mito Sanyal mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger über die dritte der großen kantischen Fragen. Was darf ich hoffen? Ich bin Natascha Freundl und hoffe, dass Sie das Gespräch so erkenntnisfördernd finden wie ich. Schreiben Sie uns direkt in die Redaktion rbbkultur.de/der-zweite-gedanke. Wir freuen uns wie immer über Ihre Gedanken, über Zustimmung und Kritik, über Ihre Debattenthemen. Nächste Woche geht es um das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, um jüdischen Alltag und jüdische Kunst hier und heute. Danke fürs Zuhören und Mitdenken.